Noch geplant, dass da noch was kommen sollte. Für die, die ihren Kalender reingeschaut habt, ich bin nicht die Person, die heute predigen sollte, aber die ist krank geworden und so bin ich eingesprungen. Kommt da noch ein Video? Da kommt kein Video. Okay, dann kommt da gleich noch ein Video. Ja, wir wollen einfach fortsetzen im Buch Josua und dort im Grunde genommen uns fragen, was wir aus diesem Buch rausnehmen können. Wie ihr schon mitbekommen habt, wir werden die nächsten 10 Wochen noch in dem Buch verweilen und noch die eine oder andere Predigt drüber hören. Und heute geht es, wie wir gerade eben im Text gehört haben, über die Kundschafter in Jericho und Rahab. Ich habe mal den ersten Teil des Textes, die ersten 7 Verse mit der Überschrift gegeben, Gottes Führung auch in den kleinen Entscheidungen des Alltags. Und da müsste jetzt eine Karte kommen und da sehen wir einfach, wie im Buch Josua sehen wir, wie die Israeliten das Land teilen und erobern in 3 aufeinanderfolgende Feldzüge. Erstens sehen wir in den Kapitel 2 bis 8, beginnen sie den Feldzug im Zentralen, das heißt ungefähr da, wo ihr seht, in der Mitte Ephraim und Gab. Da bei Gab waren sie gelagert und haben dann die blaue Linie überquert, das heißt, das ist der Jordan, und dann haben sie das Land Manasse, Ephraim und so weiter Benjamin und dann eingenommen. Der zweite Feldzug, den wir im Buch Josua lesen, ist in Kapitel 9 und 10 und da sehen wir den Süden Juda und Ruben. Ruben war schon zum Teil eingenommen, aber vor allem Juda und Simeon, das ist der zweite Feldzug, die Armee sozusagen losmarschiert ist. Und dann der dritte war der Norden, Kapitel 11. Und zwar sehen wir dort auch. In der ersten Hauptabschnitt dieses Buches wird berichtet, wie das Volk von Sittim, der Ort ist hier jetzt nicht drauf, aber es ist etwas unter dem Wort Gab, dort sozusagen waren sie gelagert, über den Jordan ziehen und in das Zentrum des Land Kanaan einnehmen. Der momentane Gehorsam des Volkes ist in keiner Weise ein Verdienst für das Heil, für ihre Rettung. Und trotzdem ist der Gehorsam ein eindeutiger Beweis, welcher zur Rettung führt. Und das ist das erste große Zeugnis im Buch von Gottes Treue gegenüber seinen Verheißungen. Nun fragt man sich, wenn Josua diesen Befehl bekommen hat, das Land einzunehmen, den Zuspruch Gottes erhalten hat, warum schickt er dann noch 2 Spione, die das Land erkundigen sollen? Hat er zu wenig vertraut oder war er sich der Verheißung nicht sicher? Wollte er nur sehen, ob Gott wirklich sein Wort hält? Aber vielleicht, wenn er es doch nicht hält, dann bin ich auf der sicheren Seite und dann sind zumindest 2 Leute drüben gewesen über den Jordan in Jericho und somit können sie mir einiges erzählen. Ich denke nicht. Ich denke, Josua handelt sehr klug. Die Frage, die im Raum steht, warum sandte Josua die Spione heimlich aus? Josua wusste, dass er eine starke, befestigte Stadt angreifen würde. Er hatte die Zusage Gottes für den bevorstehenden Kampf. Brauchte er diese strategische Information? Ich glaube schon. Aber aus folgendem Grund. Josua wollte nicht ohne Auskunft auf die Stadt vorwärts gehen. Weiter wollte er es vermeiden, dass das Volk ins Wanken geriet und manche das Zweifeln anfingen. An seiner Wahrheit, an seiner Weisheit und an seiner Führung. Und aus dem Grunde ging oder ließ er die Spione ziehen? Ich denke, es ist auch manchmal bei uns so. Wir wissen, dass Gott Dinge uns versprochen hat. Aber wenn ich jetzt als Pastor sagen würde, wir machen dies und jenes, ich glaube, manche von euch würden wahrscheinlich fragen, warum? Aber wenn ich euch dann die Gründe vorweg nennen kann, dann nehme ich euch die Zweifeln und die Fragen schon mal weg, im Voraus. Und ich denke, das Gleiche hat hier Josua getan. Gott will, dass wir Menschen auch unsere Gaben gebrauchen. Weiter wollte er es vermeiden, dass sie zweifelten. Gott will, dass wir unsere Gaben gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Wobei das Vertrauen auf Gott in den kleinen Entscheidungen des Alltags auch bei uns gefragt ist. Glauben wir dem, was da drinnen steht? Oder zweifeln wir? Haben wir Angst, wenn die Riesen des Alltags auf uns zukommen, so wie die Riesen von dem Land Kanaan? Was veranlasste die Spionen, das Haus von Rahab, einer Prostituierte, aufzusuchen? Nun, ich denke, drei Dinge. Es war ein guter Ort, um Informationen zu sammeln, ohne sich die Frage stellen zu lassen, zu müssen, was man in der Stadt zu suchen hat. Rahabs Haus hatte die perfekte Lage für eine rasche Flucht, denn das Haus war auf der Mauer gebaut und somit konnten sie schnell durch ein Seil abseilen und davon sein. Drittens, Gott führte die Männer zu Rahabs Haus, weil er wusste, dass ihr Herz für ihn offen war und dass sie eine wichtige Rolle beim Sieg Israel über Jericho spielen würde. Weiterhin, die Männer tun das, was nach den gegebenen Umständen richtig war. Oft gebraucht Gott Menschen mit einem schlichten Glauben. Und dazu braucht er auch einfache Menschen, um seine große Absicht zu verwirklichen. Unabhängig von ihrer Vergangenheit. Wenn wir auf Rahabs Leben schauen, sie konnte kein gutes Zeugnis vorweisen. Zumindest in den Augen der Menschen. Denn was kann da schon Gutes kommen? Rahab ließ sich durch ihre Vergangenheit nicht davon abhalten, die neue Rolle anzunehmen, die Gott für sie hatte. Sie wäre die letzte, an welche wir denken würden. Wir würden an alle anderen Menschen denken, die gebraucht werden könnten für das Reich Gottes, aber doch nicht von einer Hure. Es ist interessant. Ist das Video schon da? Dann schauen wir uns das doch mal an.
Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen.
Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein. Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet.
Unser Gott schützt uns, wie er Moses, unseren Anführer, beschützt hat.
Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat, aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten.
Was sollen wir tun, Josua?
Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt.
Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen.
Das gibt es doch nicht.
Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich.
Josua.
Ja, Gott?
Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen.
Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte zwei Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten.
Eins, zwei, drei Soldaten. Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten.
Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein.
Leise, ja, richtig.
Spion!
Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann.
Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion.
Hey! Shh. Aber das kann er nicht machen.
Noch mehr Spione! Israelische Spione!
Ach, verstehst du das unter leise sein?
Fangt sie! Haltet die Spione!
Fangt die Israeliten!
Ja! Da hinten!
Schneller!
Lassen Sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Versucht es an der Straße!
Gott, helfe uns!
Was machen wir jetzt?
Psst!
Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell.
Öffne die Tür. Befehl des Königs.
Aus dem Weg. Die israelischen Spione. Habt ihr sie gesehen?
Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst.
Ich bin Josua, Führer der
Es gibt uns einen kleinen Einblick, einen weiteren Einblick, was da geschah in dem Buch Josua in Kapitel 2. Wir haben den Text gehört und die Bibel äußert zwar keine Kritik an die Lüge Rahabs an dieser Stelle, aber sie ist klar, dass Lüge Sünde ist. Und in Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 31 wird Rahab jedoch wegen ihres Glaubens an Gott gelobt. Rahabs Lüge wird im Hebräerbrief nicht erwähnt. Gott will, dass wir nicht lügen, aber er gebraucht auch Sünder für die Umsetzung seines Plans. Zugleich wird dadurch auch offenbart, dass kein Mensch irgendein Verdienst vorweisen kann. Es ist der Plan Gottes. Das Bild der Hure wird oder aber noch im Licht gerückt als, wie soll ich sagen, sie wird als Vorbild genommen aber für das Gute, was sie praktiziert hat und nicht für das Schlechte. Und wir sehen im Text Folgendes, dass Gott ihr und ihre Lüge vergeben hat, wegen ihres Glaubens. Rahab täuschte nur den Feind, was in Zeiten des Krieges eine normale Akzeptanz oder Praxis war. Und da Rahab keine Jüdin war, hatte sie nicht die Verantwortung, die moralische Gebote Gottes zu halten, die Wahrheit zu sagen, um einen höheren Grundsatz zu erfüllen, das Volk Gottes zu schützen. Das Kapitel 2 ist ein Zeugnis von der Gnade Gottes, indem sie eine solche Frau dazu bringt, Gottes Barmherzigkeit zu suchen und zu finden. Und die Geschichte von Rahab zeigt einen wichtigen Aspekt Gottes, dass Gott in seiner Gnade vor dem Gericht eine sündige Frau zu verschonen dachte, dem die Stadt bald verfallen würde. Die Frage bleibt im Raum, gibt es eine Situation, in der eine Lüge angebracht ist? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre durchaus immer wieder im Alltag, im Gespräch mit Menschen, es war ja nur eine kleine Notlüge. Es war vielleicht nicht die ganze Wahrheit, aber wenn ich sie gesagt hätte, wäre ich im schlechten Rampenlicht hätte ich dann gestanden. Oder dann hätte ich mich verteidigen müssen oder Sonstiges. Und deshalb habe ich es lieber ein bisschen verdreht und das passt. Gibt es eine Situation, in der eine Lüge angebracht ist? Nun, da Rahab bei den gottlosen Kananitern geboren worden und aufgewachsen war, bei denen das Lügen allgemein praktiziert wurde, möglicherweise sah sie nichts Böses in ihrer Tat, weil es gängige Praxis war. Außerdem waren die Spione vom König getötet worden, wenn sie die Wahrheit gesagt hätte. Ich komme zurück. Berechtigt dies uns zu lügen? Die Lüge Rahabs wurde zwar niedergeschrieben, aber nicht gerechtfertigt. Und ich denke, das ist der Schlüsselpunkt. Wir sehen in der Bibel Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und sie werden berichtet uns. Die Bibel gibt Zeugnis von dem. Aber dass wir aus denen lernen, es nicht so zu tun und so zu handeln. Die Bibel rechtfertigt ihren Glauben, der sich durch die gute Werke erwies, jedoch nicht ihre Falschheit sowie die Lüge. Und das ist klar und deutlich. Ich komme zum zweiten Punkt, die Verse 8 bis 21, und da heißt die Überschrift: Der Glaube der Hure Rahab. Rahab handelt weiter in kluger Berechnung. Sie weiß, was der Gott Israel kundtun möchte, nämlich, dass Gottes Verheißung wahrhaftig ist und sich erfüllen wird. Einmal spricht sie von der lähmenden Angst in Vers 11, die alle überfallen hat, und dahinter das Eingreifen Gottes. Ich denke, wir können uns in dieser Zeit gerade gut hineinversetzen. Was macht diese Angst? Diese Angst, dass die große Armee Israels kommen würde, hat die Feinde gelähmt. Das heißt, die in Jericho, die waren sich bewusst, dass der allmächtige Gott auf die Seite der Israeliten war. Und Rahab bekundigt das auch später im Text und sagt, der Gott des Himmels und der Erde. Das heißt, wir erkennen die Sendung des Volkes Israel. Ja, sie handelt in der Glaubensgewissheit, dass der Herr, euer Gott, im Himmel und auf der Erde hinter allem steht. Rahab weist gewisse Erkenntnis auf. Und ich denke und bin mir überzeugt, dass diese Erkenntnis nicht von ihr alleine kam, sondern Gott ihr diese gegeben hat. Und sie sieht, wie die Menschen Angst haben. Und auch heute in unserer Gesellschaft können wir von dieser Angst gelähmt werden. Von diesen Riesen, die damals Riesen waren in Kanaan. Und so können auch die heutigen Riesen uns lähmen, uns Angst einjagen. Und ich denke, viele würden annehmen, dass Rahab, eine Nichtjüdin, Kanaaniterin, eine Prostituierte, sie nie für Gott interessieren würde. Rahab war bereit, alles, was sie hatte, für einen Gott zu riskieren, den sie kaum kannte. Und das finde ich so beeindruckend, dass Rahab nicht viel Wissen hatte von den 10 Geboten, dass Rahab nicht viel Wissen hatte von der Führung Gottes, dem Volk Israel und all die Wunder und so weiter und so fort. Und doch hatte sie und spürte sie, dass Gott der Himmel und Erde bei ihr beziehungsweise bei dem Volk Israel war und ihr es offenbart hat. Und sie war bereit, Risiko auf sich zu nehmen, für einen Gott was zu tun, den sie kaum kannte. Und da möchte ich mal innehalten. Innehalten und uns fragen, wie viel Risiko bist du bereit aufzunehmen für deinen Gott? Für deinen Glauben? Hast du den Mut? Denn sie wusste, dass wenn die Soldaten vom König erfahren und sehen, dass die Spionen oben auf dem Dach sind, Kopf kürzer. Und doch war sie bereit, alles zu riskieren. Wie viel bist du bereit zu riskieren oder ein Opfer zu geben für deinen Glauben? Für deinen Gott. Ohne zu sagen, naja, meine Situation ist etwas Besonderes, soll mal die andere machen. Oder ohne zu sagen, naja, ich in meinem Alter, naja, sollen doch die jüngere Generation machen. Vor einigen Jahren war mir eine Person ein großes Vorbild. Und zwar berichtete mir mein Freund, dass in einem Altenheim, wo er regelmäßig hinging, eine ältere Person zum Glauben gekommen war. Und das war 2014. Diese Person war 86 Jahre, war Diplomat und kannte mehrere Sprachen und kam zum Glauben und fing an, in der Bibel zu lesen. Und das im Altenheim, wo er schon einige Jahre verbracht hatte. Nun hat er im Lesen der Schrift Kraft, Mut, Freude geschöpft und dieser Glaube, zu dem er sich überwunden hatte oder den er angenommen hat, hat ihm langsam die Kraft geschenkt. Die Kraft und es ging ihm immer besser. Und er entschloss sich mit 86 Jahren, das Altenheim zu verlassen. Wieder neu anzufangen, eine Wohnung zu mieten und die restlichen Jahre, die er hatte, wollte er diesem Gott opfern. Er wollte sich zur Verfügung stellen, damit er die restlichen Monate oder Jahre, die ihm noch gegeben waren, dem Gott dienen könnte. Er zog aus, natürlich konnte er es nicht alleine, die Gemeinde war da, sie hat mitgeholfen, hat sich eine Wohnung genommen hat und so weiter, kam in die Gemeinde und dann kam die Flüchtlingsrolle. Beziehungsweise die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland. Und daher, da er in mehreren Sprachen fließend war, sagte er, ich kann jeden Morgen in der Kirche Deutschkurs anbieten. Ich fühle mich fit genug, dass ich ein paar Stunden Deutsch unterrichten kann. Mit 87. Und so wie Josua hat er zu dem Glauben, den er fand, der Schrift, angefangen, die Schrift zu studieren. Tag und Nacht drüber nachzusinnen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und er fing an, mit all dem, was er konnte, die Schrift zu lesen, zu studieren, Hintergrund, Wissen anzueignen. Und das gab er den Flüchtlingen weiter. Aber nicht nur das. 3 Jahre später fing er an, jede Woche einen Bibelabend zu leiten. Heute ist dieser Mann über 90, über 92. Aber er war bereit, sich von Gott führen zu lassen. Und ihm war kein Opfer zu groß. Er hat es riskiert und er hat wunderbare Jahre bis jetzt bekommen. Was bist du bereit zu riskieren für deinen Glauben? Wir dürfen das Interesse an andere Menschen nicht verlieren. Nur weil sie einen anderen Hintergrund haben, nur weil sie einen anderen Lebensstil führen, nur weil sie eine andere Entscheidung getroffen haben, nur weil sie vielleicht anders aussehen, wie ich mir die Menschen vorstelle. Gott kann uns und kann diese Menschen gebrauchen, um seinen Plan zu erfüllen, um sein Reich zu bauen. Rahab erkannte etwas, das viele Israeliten nicht erkennen wollten, dass der Gott der Himmel kein gewöhnlicher Gott ist. Er ist allmächtig und die Einwohner von Jericho hatten Angst, wie sie von Gott oder wie sie von Gottes außergewöhnliche Macht beim Sieg über die Armee jenseits des Jordans gehört hatten. Und das Buch Josua beschreibt zwar anschaulich und ausführlich den Sieg über die Kanaaniter. Doch es räumt Rahab, eine kanaanitische Hure, einen herausragenden Platz ein in Kapitel 6. Von ihren Lippen hören wir die Kundschafter das Zeugnis von Gottes Verheißung und Macht in den Versen 9 bis 11, worin die Gottesfreundlichkeit zu finden ist, in Versen 12 bis 14. Und sie wird vom kommenden Gericht bewahrt und findet einen Platz im Volk Gottes. Der Glaube Rahabs rettet sie, sie steht im Raum. Die Frage steht im Raum, wie konnte eine Rahab so einen öffentlichen Glauben haben und trotzdem ihren Arbeit nachgehen? Wie könnte sie einen Glauben haben und leichtfertig eine Lüge erzählen? Die Antwort scheint zu sein, dass sie später auf weitere Botschaften Gottes oder Lebensprinzipien reagierte und gehorsam war. Nachdem sie am Anfang auf die Botschaft Gottes im Glauben reagiert hat. Und ich denke, Paulus gibt uns in Thessalonicher einen entscheidenden Hinweis. Er sagt, sie kamen zum Glauben und nach legten sie ihre Sünde ab. Das heißt, wenn ein Kind an Wissen gewinnt, dann bekommt es nicht über Nacht, sondern Stück für Stück wird aufgebaut und das Wissen, das es immer wieder mitbekommt, erweitert es und in größeres Verständnis und so weiter. Und genauso auch für uns. Nur weil wir zum Glauben gekommen sind, heißt das nicht, dass wir alles, was hier drinne steht, sofort begriffen haben. Sondern, dass wir Stück für Stück das Wort lesen dürfen, immer wieder lesen dürfen und immer mehr begreifen dürfen. Und dann auch es tun. oft erwarten wir von jemandem, der zum Glauben kommt, dass er von jetzt auf gleich 100% perfekt ist und alles richtig macht. Es ist schier unmöglich. Es geht gar nicht. Wenn jemand 30, 50, 60, 70 Jahre anders gelebt hat und von jetzt auf gleich noch nicht mal die Schrift kennt, was die Schrift uns lehrt und plötzlich alles richtig machen soll. Wir sehen das im Beispiel Rahab. Immerhin sehen wir hier eine wichtige Lehre für uns Christen von heute. Das geistliche Wachstum erfolgt stufenweise und nicht auf einmal. Erkenntnis lässt sich nur Stück für Stück aneignen oder auch vermitteln. Rahab bewies ihren Glauben nicht durch das Behüten oder Beschützen der Spähen allein, sondern dass sie sich um die Sicherheit ihrer Familie kümmerte. Erstens hatte die Rahab einzuhalten, dass aus dem Fenster ihres Hauses ein rotes Seil raushing, und zweitens sollte sie die Familie im Haus behalten, damit das Versprechen eingehalten werden konnte. In Kapitel 2 ist ein Zeugnis von Gottes Gnade mit den Menschen. Darum kommt ihr ganzes Tun doch aus dem Glauben. Sie wird im Neuen Testament auch als Glaubende beschrieben. Sie wird später die Mutter von Boas und mit ihrer Familie ein vollgültiges Glied Israels werden oder genannt. So beruft sich Gott jene und dann aus freier Gnade sündige Menschen und macht sie zu einem Werkzeug. Die Ehre gebührt allein dem Herrn. Rahab erkannte etwas, das viele Israeliten nicht erkannten oder Schwierigkeiten hatten, zu begreifen, dass der Gott des Himmels kein gewöhnlicher Gott ist. Er ist allmächtig. Die Einwohner Jerichos hatten Angst. Lassen wir uns von der Angst des Alltags treiben? Oder hören wir die Stimme unseres Herrn? Heute können wir denselben mächtigen, wunderbaren, wirkenden Gott anbeten, dass er auch uns befreien kann von der Angst der Pandemie, sodass wir den Menschen um uns herum in unserem Alltag Hoffnung geben können, Glauben geben können, Zuversicht, Halt. Wir lernen hier die Notwendigkeit und die Wichtigkeit des Vertrauens auf Gott und sein Wirken. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen und auch zum Schluss. Die Verse 22 und 24. Der Glaube der Kundschafter. Gott hat auch im Herzen bei den beiden Männern Glauben geweckt. Schon im Gespräch mit Rahab reden sie von der sicheren Landeinnahme durch den Herrn in Vers 14. Dasselbe sagen sie bei ihrer Meldung an Josua. Es ist vorbildlicher Glaube. Auch da dem Herrn zu vertrauen, wo noch nichts zu sehen ist im Leben. Die Flucht wäre viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich gewesen, wenn sie durch das Stadttor hätten gehen müssen. Auch da sehen wir, dass sie vertraut haben, geglaubt haben. Die Israeliten brachten ihren Glauben zum Ausdruck, indem sie täglich darauf vertrauten, dass Gott sie retten und leiten würde. Indem sie sich erinnerten, wie Gott in der Vergangenheit seine Versprechen erfüllt hatte, gewannen sie die feste Zuversicht, dass er in der Zukunft auch treu sein würde. Unsere Kraft, Gottes Werk zu tun, erwächst daraus, dass wir ihm vertrauen. Seine Zusagen geben uns die Gewissheit, dass er uns liebt, dass er uns gebrauchen möchte, dass er bei den Entscheidungen und Schwierigkeiten in unserem Leben uns helfen möchte. Ein Leben des Glaubens beginnt mit dem Glauben, dass man ihm vertrauen kann. Gott gab den Israeliten Anweisungen für jeden Aspekt ihres Lebens. Sein Gesetz leitete ihren Alltag und seine konkrete Marschbefehlende gaben ihnen den Sieg im Kampf. Gottes Führung für den Alltag lässt sich in seinem Wort, in der Bibel finden. Indem wir mit Gott in Verbindung bleiben, indem wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, indem wir die nötige Kraft, ja, die nötige Zeit uns nehmen, um in sein Wort hineinzuschauen, finden wir die nötige Weisheit, den großen Herausforderungen oder Riesen unseres Lebens zu begegnen. Wir dürfen wie Rahab dem allmächtigen Gott vertrauen und erkennen, dass er die Geschichte in der Hand hat und auch dein und mein Leben. Amen.